Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Aus Sicht einiger NGOs unternimmt die Bundesregierung nicht genug für den Klimaschutz. Kritik äußern sie aktuell vor allem an der Novelle des Klimaschutzgesetzes. Die Deutsche Umwelthilfe hat deswegen vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg geklagt. Sie wollte gerichtlich überprüfen lassen, ob die Bundesregierung Notwendiges tut, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Gestern hat das Gericht dann sein Urteil verkündet und demnach muss die Bundesregierung ihr eigenes Klimaschutzprogramm überarbeiten. Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker hat die Verhandlung verfolgt. Frau Büsker, wie begründet das Gericht denn sein Urteil? Gibt es konkrete Punkte vor, an denen nachgebessert werden muss?
Das Klimaschutzprogramm 2023, das beruhe auf unrealistischen Annahmen, so hat es die Vorsitzende Richterin gesagt, vor allem, weil diese eben nicht nachprüfbar seien. Das Klimaschutzgesetz schreibt grundsätzlich vor, dass ein Klimaschutzprogramm geeignet sein muss, die erforderlichen Treibhausgasminderungen zu erreichen. Sprich, es muss wirken und das muss nachprüfbar sein, anhand des Projektionsberichtes oder anderer Datengrundlagen. Und genau das ist es aber eben nicht. Das zeigte sich gestern auch in der Verhandlung. Geladen war hier Brigitte Knopf, die ist Mitglied des Expertenrates für Klimafragen, der die Klimapolitik der Bundesregierung prüft, so eben auch das Klimaschutzprogramm. Und Brigitte Knopf hat gestern erklärt, dass der Sachverständigenrat bzw. der Expertenrat die konkrete Wirkung vieler Maßnahmen gar nicht prüfen konnte, etwa weil sie im Projektionsbericht nicht auffindbar waren oder weil sie super wolkig formuliert waren. Als Beispiel nannte sie hier die im Klimaschutzprogramm aufgenommenen klimaschädlichen Subventionen, die abgeschafft werden sollen. Das wiederum kann aber alles und nichts heißen und ist vor allem nicht quantifizierbar. Das heißt, es ist gar nicht klar, wie viele Tonnen CO2 dadurch eingespart werden sollen. Die Bundesregierung muss jetzt nacharbeiten, das im Oktober letzten Jahres verabschiedete Programm verbessern und darlegen, dass die Maßnahmen geeignet sind, die notwendige Treibhausgasminderung zu erreichen.
Die Deutsche Umwelthilfe, die hat ja gleich zwei Klagen beim Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg eingereicht und hat in beiden Recht bekommen. Können Sie uns noch mal ein bisschen näher erläutern, worum es in der zweiten ging?
Da geht es um den Landnutzungssektor. LULUCF ist die klangvolle Abkürzung. Da reden wir über Bodenbewirtschaftung, über Forstwirtschaft. Auch ein Bereich, der im Klimaschutzgesetz geregelt ist, aber separat in § 3a. Und es ist der einzige Bereich, der quasi negative Ziele hat, weil Wälder und Böden ja theoretisch CO2 aufnehmen können, wenn sie in gutem Zustand sind. Das war in den letzten Jahren eher nicht der Fall. Die Bundesregierung hat für diesen Bereich ein Strategieprogramm auf den Weg gebracht, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, welches dann in Klimaschutzprogramm integriert wurde. Und auch hier ist eben das Problem so, das Gericht, dass die Wirkung der Maßnahmen nicht klar bezifferbar ist und auch die Basis für die Berechnungen schwierig, weil das Aktionsprogramm auf Daten von 2021 basiert, also gar nicht aktuell ist. Das ist jetzt ein bisschen technisch, ich fasse es kurz zusammen. Veraltete Datenbasis plus unklare Wirkung gleich rechtlich unzureichend. Und ganz praktisch kommt beim Aktionsprogramm auch noch dazu, dass die Mittel bisher kaum abgerufen wurden, nur Bruchteile aus den Millionentöpfen und für gewisse Themen wie Moorwiedervernässung oder Auenrenaturierung gibt es noch keine passenden Förderrichtlinien. Das Geld kann also gar nicht fließen. Das spielte jetzt für das Verfahren gestern keine Rolle, aber ist natürlich für die Wirkung der angedachten Maßnahmen durchaus relevant.
Frau Büsker, noch kurz zum Abschluss die Novelle des Klimaschutzgesetzes. Sie ist heute auf der Tagesordnung im Bundesrat. Erwarten Sie, dass diese Urteile da schon Auswirkungen auf die Abstimmung hat?
Nein, also dieses Gesetz wird da heute durchgehen. Es sind auch keine Redebeiträge angesetzt, aber die Gesetzesänderung wirkt sich aus meiner Sicht auch nicht auf das aus, was das Gericht da gestern geurteilt hat, weil die Paragraphen, die dort relevant waren in diesen Verhandlungen, sind die Paragraphen 3a und 9, die werden durch die Gesetzesänderung überhaupt nicht angefasst. Da bleibt alles beim Gleichen. Das Gericht stellt fest, dass die Maßnahmen geeignet sein müssen, die Gesamtjahresemissionsmengen zu erreichen. Genau die liegen ja künftig auch im Fokus. Sie werden für jedes Jahr definiert. Allerdings, eine Revision ist möglich. Die Bundesregierung könnte die nächste Instanz anrufen, um dieses Urteil von gestern nochmal anzugehen.
Informationen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker. Vielen Dank dafür. Ein Mann auf dem Mond-Moment für Europa. Dieses Gedankenbild hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gezeichnet, als sie die Eckpunkte zum European Green Deal vorgestellt hat. Das war im Dezember 2019. Der Green Deal, Sie erinnern sich wahrscheinlich, der umfasst aus Sicht von Beobachtenden ambitionierte Klimaziele für die Europäische Union. Allen voran das Ziel, Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Ein Kontinent in klimapolitischer Vorreiterrolle sozusagen. So die Vision einiger Politikerinnen und Politiker. Rund 4,5 Jahre nach dem Start des Green Deal ist jetzt Wahlkampf in Europa. Und durch die geopolitische Lage und Stimmungen in der europäischen Bevölkerung stehen klimapolitische Ambitionen bei einigen VertreterInnen der Brüsseler Politik nicht mehr unbedingt an erster Stelle ihres Programms. Die Klimapolitik der EU ist ein polarisiertes Thema im Wahlkampf, wie unsere Korrespondentin Caroline Born berichtet. Und am Anfang hören wir noch einmal die Kommissionspräsidentin mit ihrem Mondbild.
This is Europe's Man on the Moon Moment.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen stellt in den ersten Tagen ihrer Amtszeit 2019 einen ambitionierten Green Deal in Aussicht. Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden. 2050 soll das Netto-Null-Ziel erreicht werden. Dafür hat die Kommission ein umfangreiches Gesetzespaket vorgelegt. Kernelement bildet der Handel mit sogenannten Verschmutzungsrechten, bei dem sich ein Preis für CO2 bildet. Den Emissionshandel hat die EU verschärft und auf Heizöl und Sprit ausgeweitet. Die Folgen dieser Transformation abfedern soll ein milliardenschwerer Fonds. Dass von der Leyen den Klimaschutz zum Top-Thema macht, kommt gut an nach der Europawahl 2019, die auch als Klimawahl bezeichnet wird. Auch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg überdauert der Green Deal. Doch der Wind hat sich gedreht. Nicht nur in Brüssel gehen die Bauern auf die Straße.
On est là pour montrer notre désaccord. En faisant du bruit, il y aura différentes actions menées, mais ça vous le verrez au cours de la journée.
Katrin Dahlk vertritt junge Bauern aus der Wallonie. In Brüssel will sie ihren Unmut zeigen, laut sein. Die Preise für ihre Produkte sollen rauf, die Bürokratie runter, so einige Forderungen der Landwirte. Ihr Protest zeigt Wirkung. Umweltauflagen werden gelockert. Ein Gesetz, das den Pestizideinsatz drastisch verringern soll, wird gestoppt. Das zur Wiederherstellung der Natur ist von den Mitgliedstaaten blockiert. Die Christdemokraten distanzieren sich von Teilen des Green Deals. In ihrem Wahlprogramm fordern CDU und CSU die Rücknahme des Verbrennerverbots. Ist Europas Mondlandung also abgeblasen?
Just imagine that JFK after 4 years would have said, well, maybe halfway to the moon is okay as well.
Der grüne Spitzenkandidat Bas Eickhout frotzelt, man sollte sich mal vorstellen, dem amerikanischen Präsidenten hätte der halbe Weg zum Mond auch gereicht, so der Niederländer bei einer Diskussion der Spitzenkandidaten, in der von der Leyen dagegen hält. Sie habe vor 4 Jahren den Rahmen vorgeschlagen, der mittlerweile in Gesetzesform gegossen ist und nun umgesetzt werden muss. Dass diese Umsetzung zentral ist, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Nicolas Schmidt aus Luxemburg, stimmt zu. Rufen nach einer Regulierungspause im Umweltbereich, etwa von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder ähnlich vom belgischen Premierminister, sieht Sozialdemokrat Schmidt kritisch.
Wie man dann die Ziele erreicht mit einer Pause, das muss man mir noch erklären. Das ist nicht besonders kohärent.
Ganz anders klingt es bei der Rechtsaußenfraktion des EU-Parlaments, zu der auch die AfD gehört. Anders Vistesen aus Dänemark erklärt, dass er die EU-Klimaziele nicht einhalten würde. Denn sie seien ein Jobkiller und würden Europas Wettbewerbsfähigkeit untergraben.
It's shifting jobs out of Europe. It's costing our competitiveness towards Asia, towards the US.
Laut Umfragen wird der rechte Rand bei den Europawahlen zulegen. Die Grünen hingegen Stimmen einbüßen. Auch in den Hauptstädten bröckelt die Zustimmung zum Green Deal, beobachtet Marc Weisgerber, der Geschäftsführer des Thinktanks E3G in Deutschland.
Wir sehen in der EU einen Backlash, zumindest Gefahr eines Backlashes in der Kommission, aber auch bei den Mitgliedstaaten, natürlich auch jetzt in der Vorbereitung der Wahlen. Und der Backlash kommt vor allen Dingen über bestimmte Themen und Schlagwörter wie Regulierungswut.
An oberster Stelle wird der Klimaschutz daher vermutlich nicht mehr stehen. Eine wichtige Weichenstellung nach der Wahl wird das neue Zwischenziel auf dem Weg zur Klimaneutralität sein. 90% weniger CO2 im Vergleich zu 1990, so hat es die Kommission in einer ersten Empfehlung vorgeschlagen. Wobei die EU ohnehin davon ausgeht, dass sie allein durch die derzeitigen Klimaschutzmaßnahmen bis 2040 88% Treibhausgase einspart. Dass das klappt, liegt nun vor allem in den Händen der Mitgliedstaaten. Sie müssen umsetzen, was beschlossen wurde.
Der European Green Deal und die europäische Klimapolitik im Wahlkampf. Das war ein Bericht von unserer EU-Korrespondentin Caroline Born. Und das Thema kann ich jetzt vertiefen mit Felix Schenuit. Er ist Wissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik, forscht unter anderem zur Klimapolitik der EU. Guten Morgen, Herr Schenuit.
Guten Morgen.
Herr Schenuit, wie kompliziert ist denn das Thema Klimapolitik im EU-Wahlkampf?
Das Thema ist kompliziert und bekommt vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, als wir zunächst erwartet hätten. Dafür gibt es aber auch gute Gründe. Ein Thema, das wirklich wenig Beachtung bekommt, ist, dass der europäische Green Deal eigentlich erstmal ein Erfolg war in den letzten Jahren. Die Bilanz fällt positiv aus, weil wir haben eine Ambitionssteigerung gesehen und eine Weiterentwicklung und robuste politische Mehrheiten, sowohl in Zeiten der Pandemie als auch während der russischen Invasion in der Ukraine. Das ist, glaube ich, erstmal insgesamt eine positive Bilanz. Aber, und das hat man ja auch im Beitrag gehört, wir sehen, dass die Kompromissbereitschaft jetzt gerade vor den Wahlen die Prozesse deutlich runtergegangen ist und die Prozesse deutlich komplizierter gemacht hat. Und das klang auch schon an, die Umsetzung in den Mitgliedstaaten, das ist jetzt die entscheidende nächste Stelle, an der wir die Umsetzung sehen müssen. Das ist der nächste Hebel.
Sie haben es angesprochen, eigentlich ein Erfolgsprojekt bisher, aber es regt sich Widerstand. Unter anderem aus der Fraktion der Kommissionspräsidentin von der Leyen selbst, aus der EVP regt sich Widerstand, aber auch aus den Mitgliedsländern. Wir haben es im Beitrag gehört, zum Beispiel Frankreich und Belgien, die fordern eher eine Pause für neue Umweltvorschriften. Wenn wir uns jetzt mal den Green Deal insgesamt angucken, sind die Ziele dann zu ambitioniert, zu schwer politisch umzusetzen?
Ich glaube, wir müssen zunächst mal abschichten, worüber wir eigentlich sprechen bei dem europäischen Green Deal. Wenn wir über den Kern der Klimapolitik sprechen, dann wurde die komplette Architektur abgedatet und angepasst auf das 55%-Ziel bis 2030. Und das wurde auch erfolgreich beschlossen. Dagegen hat sich eigentlich kaum Widerstand erregt. Das waren natürlich intensive Verhandlungen, aber es gab keinen konkreten Widerstand. Der Widerstand richtet sich jetzt vor allem an die Schnittstelle zur Landwirtschaftspolitik. Das war schon immer ein sehr kompliziertes Thema auf europäischer Ebene, auch weil da viele Subventionen verteilt werden. Und das wird auch weiterhin eins der entscheidenden Themen sein. Die Frage, wie gehen wir mit den Emissionen in der Landwirtschaftspolitik um? Also was in den Fokus rückt, sind die Schnittstellen von Klimapolitik. Nicht so sehr die Kernarchitektur wie der Emissionshandel zum Beispiel, sondern dann, wenn es darum geht, wie verhält sich das eigentlich zur Landwirtschaft? Wie reduzieren wir Emissionen dort? Das ist eine der größten Herausforderungen für die nächste Kommission und wird die Mehrheiten, die dann bestehen und gefunden werden müssen, auch vor große Herausforderungen stellen.
Sie haben gesagt, es richtet sich der Fokus auf die Schnittstellen der Klimapolitik. Aber kann man auch insgesamt sagen, dass, wenn man die geopolitische Lage betrachtet, dass insgesamt der Fokus auf die Klimapolitik innerhalb der EU zurückgegangen ist?
Natürlich sind Themen wie Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der Industrie, Versorgungssicherheit, das sind Themen, die viel höher auf der Agenda stehen. Aber ich sehe kein Szenario, in dem wir einen kompletten Backlash des European Green Deals sehen, so wie wir das zum Beispiel in den USA diskutieren bei einer möglichen Wahl von Donald Trump. Das ist in der europäischen Klimapolitik, so wie sie institutionell verankert ist, in der kurzen Frist nicht zu erwarten. Was zu erwarten ist, dass wir sehr intensive Diskussionen darüber haben werden, wie wir Klimapolitik ab 2031 machen, also in der nächsten Dekade. Die ist wirklich zentral, wenn wir Netto-Null-Emissionen, Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen. Da die Mehrheiten zu finden, das wird die entscheidende Herausforderung. Die Ziele sind im Grunde schon rechtlich bindend. Ja, wir reden über das 2040-Ziel als Zwischenziel, aber das Ziel Treibhausgasneutralität bis 2050 ist schon jetzt rechtlich bindend im Klimaschutzgesetz verabschiedet. Das heißt, da sehe ich nicht, dass das zur Debatte steht.
Sie haben gesagt, es wird entscheidend, dann in Zukunft die Mehrheiten dazu zu finden. Aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt vorweg gehen, nämlich auf die Wahlen blicken, wie entscheidend, glauben Sie, denn wird das Thema Klimapolitik bei den anstehenden Europawahlen?
Bis jetzt bekommt es recht wenig Aufmerksamkeit. Man hört auch recht wenig darüber, wie sich eigentlich die Parteien unterscheiden, die bis jetzt den Green Deal unterstützt haben. Die Diskussion konzentriert sich ja wirklich sehr stark auf diese Diskussion. Werden wir einen Backlash sehen, ja oder nein? Die konkreten Unterschiede zwischen den größten Fraktionen Sozialdemokraten und der Europäischen Volkspartei zum Beispiel, darüber hört man recht wenig. Ich glaube, wir sollten mehr darüber sprechen, um auch besser zu verstehen, wie die Zukunft aussieht und nicht nur darauf schauen, wie groß wird der rechte Rand. Das ist natürlich ein Problem und das macht die Mehrheiten komplizierter, aber wir müssen auch schauen, dass wie die Mehrheitsverhältnisse in den jeweiligen Fraktionen aussehen. Und auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich die Mitgliedstaaten eine gewichtige Rolle einnehmen. Nicht nur die Verteilung im Europäischen Parlament spielt eine Rolle, auch die Regierung in den Hauptstädten.
Sagt Felix Schenuit von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Schenuit, vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch.
Vielen Dank.
Jetzt geht es weiter mit dem großen, weiten Meer. Und zwar im wahrsten Sinne, nämlich geht es jetzt um die Hochsee. Also die Teile der Weltmeere, die weit weg sind von Küstenlinien und damit auch weit weg von Staatsgrenzen und politischen Einflussbereichen. Lange Zeit waren diese Gebiete mehr oder weniger ein rechtsfreier Raum. Im Herbst letztes Jahr ist dann im Rahmen der Vereinten Nationen ein Abkommen geschlossen worden, das inzwischen 90 Länder unterzeichnet und 5 davon ratifiziert haben. Es geht in dem Abkommen darum, die Weltmeere besser zu schützen. In der Fachzeitschrift Science fordern jetzt mehrere ForscherInnen konkrete Maßnahmen, damit so ein nachhaltiger, langanhaltender Schutz auch gelingen kann. Es geht ihnen dabei auch um einen dynamischen Schutz für ein dynamisches System, und das sind die Meere nämlich. Und über den Artikel und die Forderungen der Forschenden kann ich jetzt mit meiner Kollegin Dagmar Röhlich sprechen. Frau Röhlich, dynamischer Schutz, worum geht es da genau?
So vor rund 30 Jahren kam erst einmal die Idee auf, auch in den Meeren, analog wie die Nationalparks an Land, bestimmte Gebiete unter Schutz zu stellen. Dort sollten sich dann Fische und Co. sozusagen vom Menschen erholen, wenn man das so sagen will. Es kam natürlich zu Konflikten, unter anderem mit der Fischereiindustrie. Und um diese Konflikte zu mindern und die Akzeptanz zu erhöhen, wurde das Konzept der marinen Raumplanung entwickelt.
Marine Raumplanung ist erstmal ein Begriff, wenn ich das mir vorstelle, das ist ja ein sehr großer Raum. Wie kann das denn konkret aussehen?
Also die soll die Nutzung von Meeresressourcen und Umweltschutz in Einklang bringen, wie es so schön heißt. Küstenstaaten können beispielsweise in ihren ausschließlichen Wirtschaftszonen selbst bestimmen, wo sie jetzt sagen, hier sollen Windparks hin, da kann Fischerei stattfinden oder dieses Gebiet ist geschützt. Die Hochsee jenseits dieser 200-Meilen-Zone, die ist jedoch Allgemeingut und da helfen dann nur internationale Abkommen. Doch was es da jetzt gibt, das ist eher statisch und der Klimawandel blieb außen vor und damit auch die Veränderungen, die er bringt. Doch die Meere reagieren sehr dynamisch, beispielsweise verlagern sich durch den Klimawandel natürlich auch Strömungssysteme und damit müssten eigentlich auch Schutzzonen und Planungen flexibel sein.
Wenn wir uns jetzt mal ein konkretes Beispiel überlegen, welche Meeresbewohnerinnen und Bewohner könnten denn davon jetzt zum Beispiel betroffen sein?
Also es gibt eine Meeresschildkrötenart, die im offenen Pazifik lebt und die mag Wassertemperaturen von ungefähr 18 Grad Celsius. Mithilfe von Satellitendaten kann man jetzt feststellen, wo das Tier heute ideale Bedingungen findet und wo es sich deshalb auch wahrscheinlich auffällt. Und dann über Klimaprojektionen lässt sich abschätzen, wo diese idealen Bedingungen in 20, 30, 50 oder 100 Jahren herrschen werden. Und dann kann man daraufhin planen, wie die Konzepte nun aussehen müssen, die die Art auch dann in Zukunft schützen würden.
Und wenn wir es jetzt nochmal versuchen, konkret zu machen, diese Ansätze des dynamischen Schutzes, wie können die aussehen?
Also Fischereischiffe haben ja GPS an Bord, man weiß genau, wo die sind oder die wissen genau, wo sie sind. Und sie erhalten auch täglich aktualisierte Meldungen darüber, wo sich Fischschwärme befinden. Und diese Informationen stammen unter anderem von Satelliten, die die Oberflächentemperatur beispielsweise messen oder Chlorophyllkonzentrationen. Und damit kann man dann Rückschlüsse ziehen auf potenzielle Fischvorkommen. Aus diesen Informationen lässt sich also genau schließen, wo die Zielart ist. Und man kann aber auch schließen, wo wahrscheinlich viel Beifang zu erwarten wären oder wenig, denn diese Arten bevorzugen meistens etwas andere Bedingungen. Und wenn man jetzt dynamisches Ozeanmanagement betreibt, dann wird man also versuchen, die Gebiete zu finden, an denen die Fischer ohne großen Beifang arbeiten können. Und die müssen dann natürlich darauf reagieren.
Jetzt verlangt diese Idee ja durchaus ganz neue Ansätze beim Meeresschutz. Wie könnte denn sowas erprobt werden?
Da haben die Forscher jetzt einen Vorschlag und der erklärt auch, warum dieser Artikel ausgerechnet dieser Woche erscheint. Denn nächste Woche beginnt die Jahreskonferenz der Vertragsstaaten des Antarktis-Vertrags im indischen Kochi. Und das Südpolarmeer sei sozusagen eine ideale Spielwiese, denn dort gibt es schon ein funktionierendes Übereinkommen zum nachhaltigen Nutzen der Fischbestände. Und das Meer ist sehr stark vom Klimawandel betroffen. Und im Nordatlantik wäre das völlig anders. Da gibt es zwar auch viel Klimawandelprobleme, aber dort gibt es halt auch viel Streit. Im Südpolarmeer kann man also sozusagen wirklich mit allen zusammen flexibel sowohl ökologische als auch kommerzielle Interessen entwickeln.
Informationen von meiner Kollegin Dagmar Röhlich. Vielen Dank dafür. Der Duft von frisch gebackenem Brot. Den haben viele bestimmt durchaus gerne in der Nase. Er weckt womöglich sogar Erinnerungen an die Vergangenheit, als die Oma oder der Papa noch Brot gebacken haben. Und wer jetzt mal wieder Lust hat, selbst Brot zu backen, sich aber nicht ganz sicher ist, wie das geht, so ein leckeres Brot zu backen, der oder die, der kann zum Beispiel einen Kurs an der Volkshochschule besuchen. Und Sabine Krüger hat das für unseren Selbstmacht-Tipp ausprobiert, und zwar in Neuss. Und sie hat unter anderem gelernt, ganz viele verschiedene Brote zu backen.
Deutschlandfunk. Selbermacht-Tipp.
Wir backen heute ein Karotten-Sauerteig-Brot, ein 3-Minuten-Brot, ein gefülltes Pfannenbrot, ein Buttermilchzopf und Brötchen aus Quarkölteig. Dann können Sie Grüppchen bilden und loslegen.
Workshop-Leiterin Veronika Neumann hat in der Küche der Volkshochschule Neuss die Rezepte ausgelegt. Das Sauerteigbrot lässt sich nur deshalb in so kurzer Zeit backen, weil sie fertigen selbstgemachten Sauerteig mitgebracht hat. Wie sie den macht, erklärt sie später. Das Team, das das Karotten-Sauerteigbrot backt, sucht die Zutaten zusammen. Lauwarmes Wasser, Hefe, Sauerteig, Dinkelmehle, Salz, Öl, Sonnenblumenkerne, Brotgewürz und eine Möhre.
300 Milliliter lauwarmes Wasser in die Schüssel geben und die zerbröselte Hefe und den Sauerteig darin auflösen.
Parallel schälen wir jetzt schon die Möhre, weil die muss jetzt gleich noch klein geraspelt werden, damit die in den Hefeteig reinkommt.
Tamara Strecke-Borg und Janine Arden haben sich mit Yuko Isomura zusammengetan. Während Janine Arden die Möhre raspelt, wiegt Yuko Isomura die restlichen Zutaten ab.
Das ist Dinkelvollkornmehl, 250 Gramm.
Und Tamara Strecke-Borg mischt alles zusammen. Sie versucht, in der Schüssel einen Teig daraus zu kneten. Kursleiterin Veronika Neumann rät ihr, das besser auf der Arbeitsfläche zu machen.
Am besten ein bisschen Mehl auf die Ablage und dann immer mit dem Handballen so nach hinten kneten. Darf ich mal?
Ja, also du machst es einhändig.
Ich mache das meistens einhändig, ja. Dann habe ich nur eine Hand, die versaut ist. Und wenn es anfängt zu kleben, noch ein bisschen Mehl dazu.
Es muss noch einiges an Mehl dazu, bis Veronika Neumann sagt.
Es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Einmal rein. Abdecken und eine halbe Stunde gehen lassen.
Dann wird der Teig nochmal durchgeknetet und ruht weitere 20 Minuten abgedeckt in der Kastenform. Währenddessen den Backofen auf 200 Grad vorheizen und dann ab damit in den Ofen. Auch die Brote der anderen Gruppen backen jetzt. Veronika Neumann nutzt Zeit und Ruhe, um zu erklären, wie sie ihren Sauerteig macht. Dabei wird klar, die wichtigste Zutat ist Geduld.
Dafür nimmt man am ersten Tag 100 Gramm Roggenvollkornmehl und 100 Milliliter lauwarmes Wasser, vermischt das Ganze, deckt das ab und lässt es 12 Stunden stehen, nimmt es nochmal, rührt es durch und stellt es wieder weg und dann muss es wieder 12 Stunden stehen. Am nächsten Tag nimmt man 50 Gramm Roggenvollkornmehl und 50 Milliliter lauwarmes Wasser.
Und so geht das 3 Tage lang.
Und am 4. Tag nimmt man nochmal 100 Gramm Roggenvollkornmehl und 100 Milliliter Wasser, lässt das Ganze dann 24 Stunden stehen und dann hat man einen Sauerteig.
Als besonderen Service für die Teilnehmerinnen gibt Veronika Neumann jeder einen guten Esslöffel von ihrem selbstgemachten Sauerteig ab. Damit können sie zu Hause weiterarbeiten. Aber Achtung, bitte im richtigen Gefäß.
Ich bewahre meinen Sauerteig immer in einem Wegglas auf. Man sollte das nie in einem Glas mit Drehverschluss aufbewahren, weil wenn man den ordentlich füttert und der geht ordentlich, der hat so viel Power, der sprengt das Glas.
Inzwischen hat das Karotten-Sauerteigbrot 10 Minuten bei 200 Grad gebacken und 40 Minuten bei 180 Grad. Nach dem Rausholen stürzen die Bäckerinnen es aus der Form. Veronika Neumann fordert sie auf den Boden des Brotes zu klopfen.
Und wenn es hohl klingt, dann ist das Brot gut.
Das ist es auch geschmacklich, wie alle beim gemeinsamen Essen im Anschluss feststellen können. Normalerweise sollten die Brote vor dem Anschnitt über Nacht auf einem Gitter abkühlen, aber dafür ist im Kurs keine Zeit. Mein Fazit: Sauerteigbrot selber machen ist zwar eine Geduldsprobe, aber mit Anleitung beim ersten Mal gut machbar, extrem lecker und sehr sättigend.
Das war ein Selbermacht-Tipp von Sabine Krüger und das war Umwelt und Verbraucher für heute. Hier folgen gleich die Informationen am Mittag. Darin hören Sie unter anderem mehr zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, nachdem die Bundesregierung ihr eigenes Klimaschutzprogramm überarbeiten muss. Mein Name ist Malte Hennig. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.